Bevor wir das Studium fortsetzen, wollen wir beten. Zum Gebet stehen wir nochmal gemeinsam auf. Und beugen uns vor dir in einer Demut unseres Herzens, weil wir wissen, dass wir auf dich angewiesen sind. Wir beugen uns vor dir, weil du der Schöpfer der Himmel und der Erde bist. Wir beugen uns vor dir, weil du auch der Erlöser der Himmel und der Erde bist. Und weil du der ewige Gott bist. Und von dir und zu dir und durch dich und für dich sind alle Dinge geschaffen. Und darum sind wir auf dich angewiesen und wollen das begreifen, erkennen. Wir wollen das Wort öffnen und darin suchen. Und so wie Daniel und seine Freunde beten wir, dass du uns dieses Geheimnis offenbarst, das Geheimnis des Christus, dass wir es verstehen. Herr, dass wir sehen, deine Herrlichkeit, ich bitte dich darum. Auch für heute Abend schenke meinen Brüdern und Schwestern und schenke mir Klarheit für dein Wort, Herr, dass wir erbaut werden, gestärkt werden und ausgerichtet werden, ein Leben zu leben in dieser Welt. Amen. Für ein besseres Verständnis des Buches Haggai haben wir uns etwas Hintergrundinformationen oder haben angefangen, einen Hintergrund uns zu arbeiten. Und wir haben uns etwas im Alten Testament beschäftigt oder das Alte Testament angeschaut, wie der Tempel dargestellt wird und was die Bedeutung vom Tempel ist. Denn das Buch Haggai spricht über den Wiederaufbau des zerstörten Tempels durch die Babylonier. So, damit man die Tiefe begreift und dass es jetzt nicht nur buchstäblich um ein historisches Haus geht und das damals irgendwie mal aufgebaut wurde und später durch die Römer wieder zerstört ist, sondern dass es etwas mit uns als Gemeinde zu tun hat. So sind wir auf dem Weg und haben uns Zeit genommen, um von den Propheten und Aposteln des Neuen Testaments zu lernen, wie man dieses Haus versteht. Was ist der Tempel? Was ist der Plan Gottes damit? Und womit haben wir das zu tun? Wir von den Schatten und Vorbildern des Alten Testaments sind wir zu den Evangelien gekommen. Und in den Evangelien haben wir gesehen, dass Jesus Christus lehrt, dass er selbst der Tempel ist. Er ist die Erfüllung der all dieser Prophetien des Alten Testaments und somit ist auch die Erfüllung des Propheten Haggais. Jesus ist der wahre Tempel Gottes. Und das haben wir in den Evangelien gesehen. Im Johannesevangelium sagt, reißt diesen Tempel ab und sprach von diesem irdischen Tempel. Und dann sagte, ich baue in 3 Tagen wieder auf und sprach von seinem eigenen Leib. Das ist die Lehre der Evangelien. Jesus ist der wahre Tempel. Jesus ist da der Ort, an dem Sündung geschieht. Und Jesus ist der Ort, wo die Fülle Gottes leibhaftig wohnt. Den erfüllte Jesus. Gott, Jesus. Jesus ist der wahre Tempel. Das ist die Bedeutung. Und all die Tempel des Alten Testaments haben vorgeschattet und hingeführt auf diesen einen wahren Tempel. So, diese Lehre, dass Jesus die Erfüllung dieser Tempel ist und das Eigentliche ist, hat dazu geführt, dass die Gemeinde und die Verkündiger der Gemeinde, die Apostelgemeinde dafür verfolgt worden sind, weil sie das gelehrt haben. Weil die Juden immer noch festgehalten haben an den irdischen Tempel und an dem nationalen Volk und auch an dem Begrenzten und an dem Irdischen, an dem Materiellen. Und so wurde auch Stephanus Teil von diesem Hasses, der erfuhr das, an seinem Körper wurde gesteinigt, weil er unter anderem etwas anderes lehrte über den Tempel. Und vom Stephanus lernen wir, dass der Tempel Gottes nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von menschlichen Händen ist, das ist ein Tempel, der nicht von dieser Erde, nicht von dieser Welt ist. Dafür, also diese Auslegung, hat unter anderem in Bezug, was er auf Mose gesagt hat und eben auf das Gesetz, hat das dazu geführt, dass die Juden ihn gesteinigt haben. Stephanus lehrt, dass Gottes Haus nicht irdisch ist, sondern himmlisch ist. Stephanus lehrt, dass dieser Tempel nicht materiell, sondern geistlich ist. Und das ist das Eigentliche. Dem folgt Apostel Paulus genauso und in der Art und Weise, wie er über den Tempel lehrte, brachte ihn ganz genauso den Hass der Juden ein. Und ebenfalls verschleppt, ebenfalls gesteinigt, nur hat Gott ihn bewahrt, er wurde ausgepeitscht, er wurde ins Gefängnis geworfen und verfolgt bis zum Tod für das, was er da lehrte, nämlich, dass Jesus Christus der wahre Tempel ist und sein Leib. Und das ist die Gemeinde. Und diese Lehre, dass Jesus der wahre Tempel ist und seine Gemeinde der wahre Tempel Gottes ist, die Erfüllung des Alten Testaments, das finden wir in den ganzen Briefen und in jedem Brief von Apostel Paulus und in anderen Briefen auch. Der wahre Tempel ist nun die Gemeinde, der Leib Christi. Und dieser Leib Christi besteht nicht nur aus Juden allein, dieser Leib ist nicht mehr begrenzt nur auf Jerusalem allein, sondern dieser Leib und dieser Tempel wird gebaut, angefangen von Jerusalem, über Judäa, dann Samaria und bis ans Ende der Welt. Dieser Tempel ist nicht auf einen Ort begrenzt, dieser Tempel ist ein geistlicher Tempel, ein weltumspannender Tempel. Überlegt mal, was Gott für einen riesen Tempel baut, der nämlich die ganze Welt erfüllt. Gebaut wird dieser Tempel aus lebendigen Steinen, nicht aus materiellen Steinen, nicht aus irdischen Steinen, nicht aus buchstäblichen Steinen, sondern aus lebendigen Steinen. Und diese Steine werden gesammelt aus allen Völkern, aus allen Nationen wird Material herbeigeschafft, um dieses Haus zu bauen. Und das sind lebendige Steine. Und diese Kostbarkeiten, diese kostbaren Steine, diese Edelsteine werden gesammelt, werden gebracht als von allen Ecken, Enden der Erde. Von allen Nationen werden diese Kostbarkeiten gebracht und werden aufgebaut zu einem gewaltigen Bau, zu dem Haus Gottes. Paulus lehrte das, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist. Er sprach an mehreren Stellen, 1. Korinther 3 haben wir uns angeschaut, 1. Korinther 6 haben wir uns angeschaut, 2. Korinther 6 haben wir uns angeschaut, wo Paulus konkret und definitiv sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ich denke, selbst in der Kürze ist es sehr klar, dass Paulus eine klare Lehre hatte. Der wahre Tempel Gottes, der wahre Tempel ist die Gemeinde, ist der Leib Christi. Und dieser Tempel besteht aus allen Nationen, sowohl aus Juden wie auch aus Heiden. Das ist die Lehre. Und diese Lehre, wie gesagt, hat dazu geführt, dass die Apostel und die Jünger Jesu von den Juden gehasst worden sind. Und die sagten, das ist eine Irrlehre, das ist eine Sekte. Und sie wurden darum verfolgt. Wir haben diese Gedanken aus den verschiedenen Briefen angeschaut. Wir haben das ebenfalls im Galaterbrief gesehen. Und sind so letztes Mal auch zum Epheserbrief gekommen. Und ich habe mir vorgenommen, euch nicht zu lange auf die Folter zu spannen. Das ist schon eine Weile. Seit Sommer beschäftigen wir uns damit. So hoffe ich mit euch heute noch einen Blick in den Epheserbrief zu werfen. Ich weiß nicht genau, ob ich dann noch etwas anderes machen möchte, denn ich würde gerne noch ein, zwei Sachen anschauen, aber ich denke noch so diese Bibelstunde, nächste Bibelstunde und dann haben wir es soweit. Wo ich denke, wir sind sattelfest, dass wir uns dann den einzelnen Aussagen im Haggai uns anschauen. Aber ich warne euch schon voraus, wenn wir dann in den Haggai selbst gehen, dann müssen wir wieder in die ganze Bibel gehen. Das heißt, wenn wir in die einzelnen Aussagen gehen, um sie richtig zu verstehen, müssen wir wieder die Bibel aufschlagen, vorne und hinten. So funktioniert Bibelstudium. Das ist wie eine Ziehharmonika nochmal. Das ist immer die Bewegung, das Kleine anschauen, wie das Große anschauen und das in Zusammenhang bringen und sich somit ein ganzes Bild verschaffen. So bitte ich euch, den Epheserbrief aufzuschlagen. Ich möchte euch vom Epheserbrief kurz zeigen, was die Bibel, was das Neue Testament uns für Hinweise gibt, wie wir den Tempel zu verstehen haben. Wir haben hier inspirierte Propheten, wir haben inspirierte Männer Gottes, die im Heiligen Geist und voll des Geistes uns eine Auslegung dessen geben, was Gottes Ratschluss ist und was Gottes Plan ist. Sie haben einen Einblick hineinbekommen, den wir nicht hatten. Unter anderem, von dem der Brief ist, war im dritten Himmel. Er war bei Jesus selbst. Er wurde von Jesus gelehrt. Er hat sich das nicht erdacht, er hat kein Bibelseminar besucht, er hat nicht darüber gegrübelt, vielleicht könnte das und das bedeuten. Er war selbst bei Jesus. Jesus war sein Lehrer und sagte ihm, was die Gemeinde ist, was der Plan ist und was der Wille Gottes ist. Das ist erstaunlich und zugleich auch wunderbar, oder? Und wenn jemand wüsste, dann er. Und so darum ist es gut, dass wir von denen lernen, wie wir das Alte Testament verstehen. Ich sage es noch einmal, wenn wir das Alte Testament richtig verstehen und dass das Alte Testament für uns mehr wie Geschichten sind, dass es für uns heute was zu sagen hat, dann müssen wir von den Autoren des Neuen Testaments lernen, wie wir das Alte zu lesen haben. Paulus gibt uns da eine Hilfe. Und wir haben so Epheserbrief, Kapitel 1, letztes Mal angeschaut. Zuerst mal, dass Gott beschlossen hat, in Jesus Christus, nämlich alles zusammenzufassen. Das Kapitel 1, Vers 10, ich lese ab Vers 9, er hat uns ja das Geheimnis, es ist nämlich ein Geheimnis, es ist nicht jedem ersichtlich, aber es ist ein Geheimnis, seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm, nämlich in Jesus, für die Verwaltung, das heißt für den Ratschluss, für die Haushaltung Gottes, bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was im Himmel und das, was da auf der Erde ist. Das ist nochmal sehr wichtig. Gottes Plan ist, oder Gottes Ziel ist, in Christus alles zusammenzufassen. Nicht zu trennen, zusammenzufassen. Gott bringt in Christus wieder das zusammen, was zusammen nicht zusammengehört. Unter anderem, was konnte nicht miteinander? Gott und Mensch. Denn Gott ist heilig, der Mensch ist Sünder. Wie geht das, was im Himmel ist und wie das auf der Erde, wie kann das Gemeinschaft haben? Geht nicht. Die Sünde steht dazwischen, die Rebellion steht dazwischen. Aber in Jesus Christus schafft Gott, das zusammenzubringen. Genau das Gleiche auch. Was ging auch nie miteinander? Juden und Heiden. Und in dieser Weise, in Jesus Christus, aber geschieht das unglaubliche Wunder. Beides kann zusammen und gehört zusammen und nicht auseinander. Das ist so wichtig. Gottes Plan war, vor Grundlegung der Welt in Jesus Christus zusammenzubringen und nicht zwei Völker, zwei Nationen, zwei Häuser und so weiter. Und das möchte ich euch gleich vom Epheserbrief zeigen, beziehungsweise ich hoffe, dass das der Epheserbrief uns zeigt. Erstmal, wir halten noch eins fest, Kapitel 1, das haben wir auch uns letztes Mal angeschaut. Dieser Jesus, der durch sein Erlösungswerk, durch sein Sterben und seine Auferstehung sich das Recht erworben hat und die Macht erworben hat und die Fähigkeit erworben hat, alles zusammenzubringen. Warum? Weil alles, was sich dem entgegenstellt, alles, was das zerstören möchte, alles das, was die Einheit oder dieses Einswerden kaputt machen möchte, über diese Dinge hat Jesus Christus gesiegt. Und all diese Dinge sind unter seinen Füßen. Schaut mal Kapitel 1 ab Vers 21. Wir lesen ab 20 nochmal den Zusammenhang. Die, nämlich das ist die Gotteskraft, hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Also Jesus herrscht wann? Jetzt, in diesem Zeitalter und dann in dem zukünftigen. Er regiert jetzt schon. Diese Herrschaft hat er angetreten und diese Würdigkeit hat er empfangen, nachdem er gestorben und auferstanden ist. So, und jetzt kommt eine gewaltige Aussage, Vers 22, Epheserbrief. Und alles, wirklich alles, sowohl im Himmel wie auch auf der Erde, und alles hat er unter seine Füße unterworfen. Wer hat wem alles unter seine Füße unterworfen? Gott, seinem Sohn. Das bedeutet, Gott hat die komplette Herrschaft Jesus übergeben. Die Herrschaft und somit auch das Gericht. Jesus regiert als König. Für uns, die Gemeinde, ist das so ein Trost und so eine Herrlichkeit. Denn wisst ihr was? Schaut mal, was im Vers 22 Folgendes heißt. Und ihn als Haupt, also ihn, dem alles unterworfen ist, und ihn als Haupt der Gemeinde gegeben. Dieser Jesus, dem alles unterworfen ist, wurde der Gemeinde geschenkt. Unser Jesus ist der König der Könige. Unserem Jesus ist alles unter die Füße gelegt. Und wisst ihr was? Das ist unser Jesus. Das ist das Haupt der Gemeinde. Das ist der Chef der Gemeinde. Das ist der Oberhirte der Gemeinde. Das ist die beste Nachricht, die es gibt. Und darum, wenn er für uns ist, wenn er unser Chef ist, wenn er unser Haupt ist, wer kann gegen uns sein? Niemand. Je mehr die Gemeinde das begreift, je mehr die Gemeinde das glaubt, umso fester wird sie und sicherer wird sie und ruhiger auch und mutiger vielleicht auch. Nämlich in dieser Welt ein Leben zu leben und Jesus zu bezeugen, zu bekennen, dass er der Herr der Herren ist. Und jetzt kommt es, was die Aussage, die für uns, Vers 23, die für uns in Bezug auf den Tempel sehr wichtig ist. Bevor ich das lese, möchte ich kurz euch in Erinnerung rufen. Als Gott die Schatten und Bilder gebaut hatte, was war das Zeichen der Gegenwart Gottes in dem Tempel? Die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Haus. Wir haben das so von einigen Mittwochen, von einiger Zeit haben wir uns das angeschaut. Das heißt, als die Gegenwart Gottes kam, als das Haus gesalbt war und eingeweiht war, kam die Herrlichkeit Gottes und erfüllte das ganze Haus. Gott wohnte in diesem Haus, Anführungszeichen wohnte. Und jetzt schaut mal, was Vers 23 ist. Jetzt wird eine Aussage über die Gemeinde gemacht. Paulus sagt etwas. Jesus ist das Haupt und dann, was ist die Gemeinde? Und dann heißt es, also, und ihm als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, Vers 23, die sein Leib ist. Die Gemeinde ist sein Leib. Und jetzt, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Gemeinde ist jetzt der Ort, wo die Gegenwart Gottes wohnt. Das ist das erfüllte Haus jetzt. Da wohnt die Herrlichkeit Gottes. Ich hoffe, dass wenn wir uns treffen, ob heute oder an den Sonntagen, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt, und um diese Herrlichkeit und die herrliche Wahrheit zu bezeugen und zu feiern, dass das uns absolut klar ist, was das bedeutet. Dass in diesem Moment die Herrlichkeit Gottes da wohnt. Und dass der Himmel herniederkommt und nicht die Welt hineinkommt. Und wenn Menschen hineinkommen sollten, vielleicht verirrt sich der eine oder andere. Oder wir bringen den anderen einen oder anderen mit. Dann sollen sie eins merken und spüren. Hier ist Gott. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns ihn anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist da. Die Gemeinde ist das Haus der Herrlichkeit Gottes. Dieses Bild wird jetzt erklärt. Und wir werden sehen, hoffe ich, dass wir das deutlich sehen werden, wie nämlich die beiden Wahrheiten, die sich durchgezogen haben, dass der Leib Christi bestehend aus Juden und Heiden, das ist der Leib, und dass dieser Leib, nämlich der Tempel, Gottes ist, nämlich das Haus Gottes. Und Paulus bringt im Epheserbrief diese beiden Dinge zusammen. Deswegen mag ich diese Stelle ganz besonders und möchte an dieser Stelle mit euch etwas Zeit mir nehmen, das anzuschauen. Über die anderen bin ich mehr bereit, drüber zu fliegen. Aber das ist, denke ich, sehr entscheidend zum Grundverständnis. Mit welchen Steinen wurden früher der Tempel gebaut? Aus irdischen Steinen. Aus den Steinbrüchen geholt, das waren wirklich Steine. So. Aber Gott baut nicht ein Haus mit irdischen Steinen, richtig? Sondern das sind geistliche Steine. So, also damit Gott geistliche Steine braucht, und wenn die Steine jetzt nicht mehr Steine, buchstäblich Steine sind, sondern Menschen aus Juden und Heiden, aber Steine, die man auch so einfach aus den Nationen holt, sind das lebendige oder nicht lebendige Steine? Das sind keine lebendigen Steine. Aber Gottes Haus ist ein lebendiges Haus. So müssen diese Steine lebendig werden. Das ist Kapitel 2, 1 bis 10. Damit dieses Haus gebaut werden kann, damit dieses Haus ein geistliches Haus sein kann, ein lebendiges Haus sein kann, ein heiliges Haus sein kann, müssen die Steine aus den Steinbrüchen erstmal lebendig gemacht werden. Ich lese euch ab Kapitel 2, ab Vers 1 folgende. Ist es von meinem Sprechtempo okay oder bin ich zu schnell? Ist okay, liebe Damen? Ja, okay. Ich bemühe mich, dass ich da nicht zu schnell. Vers 1, Kapitel 2. Auch euch hat er auferweckt, die ihr einst tot wart in euren Vergehungen und Sünden, indem ihr einst wandelt gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, gemäß des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Geistlich tot sein bedeutet, nicht, dass da in uns irgendwas stirbt, was später wiedergeboren werden kann. Es ist eine komplett neue Geburt. Es ist keine Wiedergeburt in dem Sinne, es kommt etwas wieder zum Leben, was vorher da war. Nein, nein. Es wird etwas komplett Neues geschaffen. Geistlich tot sein bedeutet, in den Dingen leben, in den Dingen wandeln, unter der Herrschaft des Teufels sein und somit diese Dinge tun, die mir den ewigen Tod bringen, die mir den Tod bringen. Geistlich tot ist der die Dinge tut, die ihn den Tod bringen. Das ist die Definition, wie der Paulus hier gibt. Geistlich tot ist der sich von dem Fürsten der Macht der Luft beherrschen lässt und somit in den Begierden wandelt. Und letztendlich, damit den Zorn Gottes auf sich zieht. Darum beschreibt die Bibel ihn als geistlich tot, gerichtet, schon jetzt. Bevor das Gericht stattgefunden hat, ist er schon gerichtet. Vers 3. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren verkehrenden Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, von Naturkinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das ist die Beschreibung eines toten Steines. Geistlich tot, unter dem Gericht Gottes stehend. Ein Kind des Zornes sein. Also nicht buchstäblich mein Nachkomme, aber Gottes Zorn. Vers 4, jetzt kommt die Wende. Jetzt kommt das, was es notwendig ist, um dieses geistliche Haus zu bauen. Was muss Gott vorher tun, damit er dieses Haus baut? Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren. Also tot bedeutet tot sein in den Vergehungen. Vergehungen ist das Totsein. Auch wir, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Jetzt in Christus und mit dem Christus werden wir zu lebendigen Steinen, werden wir zu brauchbaren Steinen für das Haus Gottes. Mit dem hat er uns lebendig gemacht. Wie? Weil wir so fromm waren? Weil wir uns so angestrengt haben? Weil wir jede Bibelstunde da waren und jeden Sonntag da waren und gut gespendet haben und viele Lieder kennen? Nein, allein aus Gnade. Durch Gnade seid ihr gerettet. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Wer sitzt in der Himmelswelt jetzt schon? Was bedeutet, dass er in der Himmelswelt sitzt? Sitzen ist ein Bild zu einem für Ruhen, aber zum anderen genauso zum Herrschen. Jesus Christus herrscht als König nochmal. Jetzt. Und diejenigen, die lebendig gemacht wurden, was sagt der Epheserbrief? Sie werden irgendwann mit ihm sitzen und herrschen. Steht jetzt das? Schaut nochmal hinein. Was schreibt Paulus? Er hat uns mit auferweckt. Ist das Zukunft oder Vergangenheit? Das ist schon geschehen, richtig? Wenn man in Christus ist. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. Das bedeutet, an was haben wir jetzt schon Anteil? An seiner Herrschaft. Ist so wichtig hier. Wenn man das hier nicht versteht, beziehungsweise überfliegt oder das auch nicht annimmt, versteht man unter anderem Offenbarung 20 nicht. Wenn es heißt, und Throne wurden aufgestellt und sie regierten mit ihm. Hier ist das ein wichtiger Schlüssel davon. Wann ist das? Wird das sein oder beginnt das jetzt schon? Wir lesen weiter. Vers 7. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Diesen Vers, ich denke, den kennen wir gut, oder? Das ist ein bekannter Vers. Ich lese ihn noch mal ein bisschen langsam. Schaut mal, was da steht. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Und zwar durch was? Durch Glauben. Und dann heißt es Folgendes. Und das, wir können übersetzen, und das beides, nämlich aus Gnade und Glauben, das ist nicht aus euch. Ja, aus Gnade ist von Gott, aus Glauben ist von uns. Gell? Nein? Lest mal mit mir noch einmal. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das, nämlich Gnade und Glaube, beides ist nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe. Allein, dass wir glauben, dass wir lebendig werden und gläubig werden, wem haben wir es zu verdanken? Gott, weil wir tot waren. Kann ein Toter sich selbst lebendig machen? Kann ein Toter sich selbst Glauben schenken? Kann ein Toter sich... Wie geht das? Das ist absurd. Kann ein Mensch sich selbst lebendig machen, selbst zeugen? Und wir meinen, dass wir uns in gewisser Weise selbst neues Leben schenken können. Du musst nur glauben. Die Bibel sagt, dass beides ist aus Gnade. Es ist, wenn Gott es nicht wirkt, war es das. Das macht uns ganz schön abhängig von ihm. Das demütigt uns. weil das zieht unsere die Verfügbarkeit außerhalb. Das macht nicht verfügbar. Und was nicht verfügbar für uns ist, das mögen wir nicht. Weil wir wollen die Verfügbarkeit haben. Vers 9. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Denn wir sind sein Gebilde. Wir wurden gebaut. Und wessen Gebilde sind wir? Seins. Er baut uns, er formt uns. In Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. An dieser Stelle nur ganz kurz. Der Text sagt nicht, dass Gott vorbereitet hat, ob du morgens eine Hose oder einen Rock anziehst. Gott hat nicht vorbereitet, ob du Marmelade und Nutella frühstückst. Gott hat nicht vorbereitet, ob du Bürokaufmann lernst oder ob du Arzthelferin lernst. Das ist damit nicht gemeint. Damit ist gemeint, Gott hat dich und er hat uns lebendig gemacht und befähigt, ein Leben zu leben, in den Werken zu wandeln, die Gott verherrlichen. Und das bedeutet nicht eine Vorherbestimmung jedes einzelnen Werks und ich muss sagen, oh Herr, was hast du heute für mich bestimmt? Das ist nicht damit gemeint. Gleich wird uns gezeigt, welche Werke hat Gott vorbereitet, damit wir ihn verherrlichen. Zwei Dinge sind jetzt wichtig. Er hat uns eins gemacht und er hat uns rein gemacht. Gott hat uns befähigt, damit wir die Einheit leben und somit verherrlichen, was Jesus Christus getan hat. Wenn wir die Einheit bewahren, die er geschaffen hat, verherrlichen wir und wandeln in den Werken, die er vorher bereitet hat. Wenn wir das, was Gott in Jesus Christus zusammengefügt hat, permanent scheiden, dann verherrlichen wir nicht und wandeln nicht in den Werken, die er vor Grundlegung der Welt gefasst hat. Ich behaupte, dass dieses Wort, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden, sich nicht nur auf die Ehe bezieht. Sondern auf alles, was Gott zusammenfügt, dürfen wir nicht hingehen und sagen, das trennen wir. Das gehört nicht zusammen. Wenn Gott etwas zusammenbringt, in Christus Jesus, dann ist es zusammen. Und wenn wir das glauben und wenn wir darin leben und darin bleiben, verherrlichen wir Gott und wandeln in den Werken, die eben nur das tun. Wie das jetzt aussieht, Kapitel 2, Abvers 11. Also, wir halten ganz kurz, das ist ein kurzer Überblick über die 10 Verse des zweiten Kapitels, aber damit wir auferbaut werden zu einer geistlichen Behausung, damit wir gebaut werden als ein Tempel, müssen wir erst lebendig gemacht werden, müssen wir erst befähigt werden, müssen wir erst geistlich sein, damit es ein geistliches Haus wird und nicht wieder ein irdisches, materielles Haus. Das ist Kapitel 2, 1 bis 10. In Christus Jesus wurden wir lebendig gemacht. Kapitel 2, 11 bis 12 beschreibt uns, warum wir lebendig gemacht worden, zu welchem Zweck. Ich lese euch das am Stück mal vor, so gut ich kann. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach, Unbeschnittene, genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse und der Verheißungen und ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat uns beiden eins gemacht. Und die Zwischenwand, die Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedensstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist der Grund, warum wir lebendig gemacht worden sind. Wir werden alle zusammen auferbaut zu einer Behausung Gottes, zu einem Tempel. Paulus spricht jetzt und er schreibt an die Epheser. Und wisst ihr, waren die Epheser Juden oder Heiden? Heiden. Ephesus, die Gemeinde, war die Hauptstadt Kleinasiens, können wir so sagen. Lag an dieser berühmten Postroute, war die erste Gemeinde, an die auch Jesus in den sieben Sendschreiben, in der Offenbarung den Briefe schreibt. So, das ist die Gemeinde, eigentlich Heiden, gab es auch Juden, wie überall im Römischen Reich Juden lebten. Und so war es folgendes, in der Gemeinde gab es Juden und Heiden, vorwiegend Heiden. Und die konnten nicht miteinander. Es ging nicht so gut. Denn die Juden haben immer noch das Verständnis, die sind so ein bisschen etwas Besseres. Gott hat uns erwählt, Abraham ist unser Vater, wir haben zuerst das Gesetz bekommen, wir haben die Verheißungen, wir haben die Bündnisse, wir haben den Tempel und wir haben den Messias, wir sind etwas. Und ihr seid nur adoptiert. Okay? Und somit seid ihr nicht mehr ganz so auf der Stufe. Dieses Denken, dieses Stufendenken war von Anfang an da in der Gemeinde und auch in der Gemeinde Jesu und es musste überwunden werden. Es dauerte lange, bis die Gemeinde selbst, bis Petrus und Jakobus und Johannes verstanden haben, Gott macht keinen Unterschied mehr. Es gibt nicht mehr das Volk nur und dann noch die Heiden und die sind halt Nutznießer. Weil wir es halt verbockt haben, sind sie Nutznießer, aber sie sind halt schon dabei, aber halt etwas weniger wert. Ein Jude hat ein klassisches Bild. Er steht da oben und dann gibt es Stufen, die das abwerten. Da gibt es einen Vorhof der Heiden. Da dürfen sich die Heiden rumtümmeln. Aber dann gibt es einen Vorhof der Frauen. Die sind schon ein bisschen mehr wert wie ein Heide. Und ein frommer Jude betete, ihr wisst, wie ein frommer Jude betete? Gott, ich danke dir, dass ich kein Heide, keine Frau bin. Wirklich. Weil die sind nicht so viel wert. Und da gab es ein paar Stufen höher. Und diese paar Stufen geht man höher. Und dann war der Vorhof der Männer. Da hielten sich all die Männer auf. Und die waren halt besser wie die Frauen. Und die waren besser wie die Heiden. Eine Riesenmauer um den ganzen Tempelbezirk ging zwischen dem Vorhof der Heiden und der Frauen und so mit dem Rest. Und an jedem Tor hing ein Schild. Jeder Heide, der hier diese Mauer überschreitet, ist selbst dafür verantwortlich, dass er augenblicklich getötet wird. Das heißt, jeder wurde gewarnt und jeder wusste, wenn er diese Mauer überschreitet, ist er selbst schuld, wenn er getötet wird. Willst du leben? Bleib hier draußen. Kein Zugang. Kein Zugang zum Tempel. Kein Zugang zum Vorhof. Kein Anteil somit an der Sühnung, kein Anteil an Gott. Kein Anteil an Verheißungen, kein Anteil an Bündnisse. Ein etwas Nutznießer. Ein paar Krümel, Brötchen von Brot, ein bisschen etwas haben. Dieses Denken war so verankert im Judentum und die waren so überheblich. Diese Lehre der Erwählung, die eine herrliche Lehre der Erwählung ist, falsch verstanden, überhebt es uns über die anderen, überhebt die Juden über die Heiden. Die sagen, ha, wir sind was Besseres. Wurdet ihr erwählt? Ne, wir schon. Und dieses Denken war bis in die Gemeinde hinein. Die Apostel, die haben es nicht sofort begriffen, was das bedeutet. Ich muss euch nur kurz daran erinnern, wie Jesus Petrus überzeugen musste, oder? Was hat Jesus getan? Er hat ihm dreimal die gleiche Vision gegeben, oder? Er ließ ihm ein Tuch runter mit vielen unreinen Tieren, die ein Bild für die Heiden sind. Und er sagt, schlachte und iss. Und Petrus sagt, Jesus, habe ich noch nie getan, werde ich auch nie tun. Das ist alles unrein. Und was sagt Jesus ihm? Was ich für rein halte oder rein gemacht habe, halt du nicht für unrein. Überheb dich nicht. Pass auf, was du machst. Wenn ich die reingemacht habe, dann kannst du nicht hingehen und sagen, die sind nicht rein. Das war als Vorbereitung, damit Petrus in das Haus von Cornelius eingehen konnte. Denn sonst wäre er nicht hineingegangen. Der ist nie in ein Haus von einem Heiden gegangen. Denn in dem Moment, wo er zum Heiden hineingeht, macht er sich selbst so unrein. Jesus musste die Gemeinde lehren und sagen, Freunde, in Christus gibt es kein Rein und Unrein mehr. gibt kein Juden und Heiden mehr. Es ist ein Volk. Und das war genauso in Ephesus. Dieses klassische Denken war immer in den Köpfen. Das ist so ähnlich wie heute die Berliner Mauer in vielen Köpfen der Deutschen noch steht, obwohl sie buchstäblich nicht mehr da ist. Aber es gibt immer noch Ossis und Wessis. Und es ist, im Kopf sind Grenzen. Im Kopf gibt es noch Deutsche und Russlandsdeutsche. Es gibt sie noch. Wir machen das in unseren Köpfen fest. Die gehören dazu, zack, Schubladen rein. Sie glauben das, zack, Schubladen rein. Sie ziehen sich so an, die ziehen sich so an, zack, rein. Wir haben solche Zäune. Und glaubt mir, wie viel wir solche Zäune ziehen, wie die Schriftgelehrten, die Pharisäer es getan haben zur Zeit Jesu. Ein Zaun nach der anderen, nach dem anderen. Und dieses musste abgebrochen werden. Paulus arbeitet in fast jedem seiner Briefe und hat diese Intention, als Apostel der Heiden zu sagen, liebe Freunde, erstens, ihr Heiden, ich habe eine gute Nachricht für euch, ihr gehört jetzt dazu. Halleluja. Und ihr übrigens, die Juden, die gehören wirklich dazu. Nehmt sie an. Das ist die Botschaft fast in jedem seiner Briefe. Der Römerbrief unter anderem zielt darauf ab. Wenn man die Kapitel 13 bis 15 liest, merkt man das. Er bereitet das Erlösungswerk Jesu Christi vor, beziehungsweise er erläutert es und dann sagt er, wie man jetzt miteinander umgehen soll angesichts dieses Erlösungswerkes. Kapitel 13 bis 15, oder 12 eigentlich, der wahrhaftige Gottesdienst. Und so hier in dem Kontext im Epheserbrief intensiv. Und er macht das deutlich. Und er spricht jetzt und schreibt an die gute Nachricht, schreibt er jetzt an die Heiden und sagt Folgendes. Ab Vers 11 nochmal. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach Unbeschnittene, genannt mit der sogenannten Beschneidung, die mit dem Fleisch mit Händen geschieht, ein etwas komplizierter Satz. Wir können es so zusammenfassen. Denkt daran, ihr wart einfach mal keine Juden. Denn woran erkennt man einen Juden? An seine Beschneidung. Und diese Beschneidung geschah wo? Am Fleisch. Ihr wisst, wo das Fleisch ist. Ja. So, das war ein Kennzeichen eines nationalen Juden, eines irdischen, fleischlichen Juden. So, darum wurde er auch am Fleisch beschnitten. Aber der geistliche Jude, der himmlische Jude, wo wird er beschnitten? Durch den Geist, am Herz. Und das ist die wahre Beschneidung. So, Paulus sagt also, denkt daran, ihr wart früher Heiden. Und jetzt sagt er, was bedeutet erstmal früher ein Heide zu sein? Und das ist erstaunlich und wichtig, Freunde. Erinnert euch mal, was ihr früher wart. Und jetzt erkennt mal, was ihr jetzt seid. Und dann lobt Gott dafür. Schaut mal Vers 12, was bedeutete ein Heide sein? Was bedeutete ohne Christus zu sein? Folgendes, Vers 13. Zu jener Zeit, ohne Christus wart. Ihr hattet keinen Messias. Heide sein bedeutete damals keinen Messias haben. Und der Messias ist eine andere Übersetzung für Christus. Wir wissen, wer Jesus der Messias ist. Jesus Christus. Ihr hattet keinen Messias. Ihr hattet somit keinen Erlöser. Und wisst ihr, was das bedeutet, keinen Messias haben? Schaut mal, was Paulus schreibt. Das bedeutet Folgendes, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Ohne Christus, kein Bürgerrecht Israels. Zweitens, und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse und Verheißung. Das heißt, Heide sein bedeutet auch keine Verheißungen. Übrigens, Heide, das heißt, nochmal, ohne Christus sein, wisst ihr, was bedeutet? Diesen Teil der Bibel nicht in Anspruch nehmen zu können. Nein, diesen Teil der Bibel, die ganze Bibel nicht in Anspruch nehmen zu können. In dem Fall auch das Alte Testament. Ich spreche immer wieder, auch in dem Unterricht, wir haben heute Glaubensgrundlagen in der Schule gehabt und dann dürfen die Schüler Fragen stellen und dann kommen all diese Fragen hoch. Und unter anderem werde ich immer gefragt, ja, was darf ich im Alten Testament für mich in Anspruch nehmen, was nicht? Was gilt mir und was gilt der Gemeinde, was gilt Israel? Das ist nicht sehr schwer dann, ja? Okay, das gilt mir nicht, das gilt mir nicht, das gilt. Jetzt kommt eine herrliche Wahrheit, eine wunderbare Wahrheit. Paulus sagt erstmal, ohne Christus bedeutet, du kannst gar nichts für dich in Anspruch nehmen. Gar nichts. Aber er sagt, in Christus, oh, da gilt dir alles. Und jetzt lesen wir das Ganze, wie er das entfaltet. Er sagt Folgendes, also, zu jener Zeit ohne Christus ward ausgeschlossen vom Bürgerrecht, also kein Anteil an dem Bürgerrecht Israels. Du bist kein Mitbürger. Und Fremdling hinsichtlich der Bündnisse Verheißung, kein Bund, keine Verheißung, kein Segen. Und ihr hattet keine Hoffnung. Kein Christus, kein Bürgerrecht, keine Verheißung, keine Bündnisse. Das bedeutet hoffnungslos. Das ist traurig. Das ist mehr als traurig. Das ist Hoffnungslosigkeit. Und das bedeutet Folgendes. Ohne Gott in der Welt. Ihr hattet somit keinen Anteil an Gott selbst. Gibt es was Hoffnungsloseres? Nee. Aber jetzt kommt das göttliche Aber. Und auch wenn manche das nicht mögen, dass ich das so sage, das göttliche Aber. Ich finde, es ist ein göttliches Aber. Es gibt ein Aber des Menschen. Das kommt bei uns sehr häufig vor. Darf ich so sagen, man kommt nach der Predigt zu mir und sagt, vielen, vielen Dank für die Predigt. Und dann höre ich so, aber. Ja, das ist das menschliche Aber. Hier kommt ein göttliches Aber, das ist weit besser. Vers 13. Jetzt aber, jetzt, nicht irgendwann mal in der Zukunft, jetzt. Und das schrieb Paulus vor 2000 Jahren. Jetzt aber. In Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wer sind die? Wer war denn fern? Von wem ist hier die Rede? Von den Heiden. Ihr wart früher fern, ihr hattet keinen Anteil an gar nichts. Aber jetzt, in Jesus Christus, Jesus hat etwas vollbracht. Er hat nämlich etwas zusammengebracht, was man nicht zusammenbringen kann. Erstens, er hat euch lebendig gemacht und er hat euch hineingebracht, nämlich in das wahre Jerusalem. Er hat euch ein Bürgerrecht verschafft. Und wisst ihr was? Er hat es vollbracht, dass ihr alle Verheißungen habt und alle Bündnisse euch gelten und ihr eine lebendige Hoffnung habt und somit auf Gottes Seite seid. Gott ist jetzt mit euch. Ihr seid nicht beiseite, ihr seid nicht einfach nur so, Neigschmeckte, so ein bisschen adoptierte Nutznießer. Nein, vollkommenes, volles Bürgerrecht. Gleichen Rechte, auch gleiche Pflichten. Schaut mal, er schreibt Folgendes. Vers 14 nochmal. Denn er ist unser Friede. Achtet darauf, nicht nur, er hat uns Frieden gebracht, er hat Frieden gemacht. Ja, er ist Friede. Er ist der Friede in Person. Wer in ihm ist, hat Frieden. Er ist der Friede. In Christus ist Friede. Oder ist man nicht in Christus? In ihm ist Friede. Das ist der einzige Ort des Friedens. Warum? Weil das ist der Ort der Sühnung ist. Der Vergebung, der Reinigung, der Heiligung. Er ist der Ort des Friedens. Wer in Christus ist, hat Frieden. Hat. Und manche Christen, ich bin überzeugt, werden im Himmel ankommen und staunen, dass sie diesen Frieden haben. Und denken, warum habe ich nur die ganze Zeit gezweifelt? Warum habe ich nur gezweifelt? In Christus, wer in Christus ist, er hat Frieden. In Christus gibt es keine Verdammnis mehr. Denn da ist Frieden gemacht. Unglaublich. Denn er ist unser Friede. Und jetzt, er hat uns beiden eins gemacht. Wer sind die beide? Juden und Heiden. Ist das, seid schon mit mir, oder? Ja, was hat er mit ihnen nochmal gemacht? Eins gemacht, nicht zwei, gell? Eins. Aber aus wem? Aus Juden und Heiden. Hat er nur die Heiden eins gemacht? Ja, jetzt macht er die Heiden eins und später irgendwann macht er auch noch die Juden eins. Ja, aber wir haben uns doch Römer Kapitel 9 angeschaut. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. hat es nicht verstoßen. Er hat eins gemacht. Und jetzt schaut mal. Und die Zwischenwand, die Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Was hat er abgebrochen? Den Zaun, die Mauer, auf dem Schild, auf der Mauer, an dem das Schild hängt. Wer diese Mauer übertritt, ist selbst schuld, dass er stirbt. Er hat das, was Juden und Heiden getrennt hat. Was trennte Juden und Heiden? Was trennte sie? Warum macht es ihnen unmöglich, miteinander Gemeinschaft zu haben? Das Gesetz, ja, warum denn? Richtig. Und das Gesetz sagte, das sind Heiden, die sind unheilig. Ihr seid Juden, ihr seid heilig. Und dann sagt er, ja, dann kann ich keine Gemeinschaft haben mit denen, oder? Die essen nicht koscher, die trinken nicht koscher, die leben nicht koscher, also können wir keine Gemeinschaft haben. Die holen sich Fleisch vom Markt und was weiß ich, woher das Fleisch kommt. Wir können keine Gemeinschaft mit denen haben, da verunreinigen wir uns doch. Freunde, das Gesetz trennt. Nebenbei, eine Gemeinde, die Gesetz lehrt, wisst ihr, was sie vorantreibt? Trennung. Koscher, das heißt, auf jüdische Art geschlachtet. Das ganze Blut nicht erstickt und kein Blut drin, muss komplett ausfließen, zum Beispiel beim Fleisch, und dann die ganze Zubereitung darauf, auf Reinheitsgebote geachtet, dass das nicht verunreinigt und nicht. Deswegen war es sehr schwer, mit Juden Geschäftsessen zu machen oder so, weil das war ganz schön aufwendig, so ein Essen vorzubereiten. Das wiederum hat die Heiden dazu geführt, dass okay, Freunde, mit euch ist es voll schwierig. Lieber bleiben wir unter uns. Ja, permanent etwas auszusetzen. An dem, was wir essen, an dem, was wir trinken. Ihr meckert immer, ihr verurteilt immer, ihr sagt, wir sind schlecht, wir sind Sünder. Die Juden sagen, oh, ihr seid so unheilig, ihr seid unrein, ihr seid ja eh nur Heiden. Das ging ab in der Gemeinde. Und Paulus sagt, Freunde, 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 wisst ihr denn nicht, dass ihr eins seid? Dass ihr ein Leib, ein Haus seid? Er hat die Feindschaft, diesen Zaun hat Jesus abgebrochen. Schaut mal, Vers 14 weiter. Und die Zwischenwand, die Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat, Vers 15, das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Jesus hat das, nämlich was den Menschen schied von Gott und Mensch, und zwischen Mensch und Mensch, Jude und Heiden, hat er beseitigt. Was hat zwischen Gott und Mensch gestanden, nämlich das Gesetz. Und solange jemand das Gesetz nicht hielt, konnte er nicht zu Gott. Jesus hat das beseitigt. Glaubst du das? Wirklich. Er hat das komplette Gesetz für dich und für mich erfüllt. Erfüllt. Mir scheint aber, dass wir so eine Ehrfurcht und so eine Angst haben, dass wir dann irgendwie anfangen zu sündigen und leben wie die Heiden, dass wir sagen, ja, wenn wir jetzt aber sagen, das Gesetz ist erfüllt und wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, dann werden die Jugendlichen und alle anderen ja hier Sodom und Gomorra leben. Also sagen wir, ja, es ist schon erfüllt, aber es gilt ja immer noch irgendwie, außer dem einen Gesetz, nämlich dem Sabbat. Aber alles andere finden wir schon nochmal in dem Neuen Testament, es gilt schon noch. Nein, mein lieber Freund, wenn du eins halten willst, dann musst du alles halten. Und du kannst nicht eins rausnehmen und sagen, ja, Sabbat gilt uns nicht, aber der Rest gilt uns trotzdem noch. Ich hoffe, dass ihr euch an die kümmerliche und begrenzte Predigtreihe erinnert, die ich vor kurzem gehalten habe. Wir leben unter einer neuen Gesetzmäßigkeit. Ein Christ lebt nicht mehr unter dem Gesetz des Buchstabens, sondern des Geistes. Er wird durch den Geist geleitet, durch den Geist bewahrt, und den Geist geführt und überführt und geheiligt und gereinigt, damit er nicht die Dinge tut, wie Sodom und Gomorra. Der Unterschied zu den Buchstaben ist, der Buchstabe vermag uns nicht zu helfen, aber der Geist schon. Vers 15. Also er hat das, was uns trennt, beseitigt. Vers 16. Und die beiden, nämlich Juden wie Heiden, in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Also er hat die Feindschaft zwischen Mensch und Mensch weggenommen, Jesus Christus, und hat die Feindschaft zwischen Mensch und Gott weggenommen. Vers 17. Und jetzt schaut mal, jetzt kommt die Verheißung. Und er kam und hat Frieden verkündigt. Euch den Fernen, wer sind die? Die Heiden. Euch den Fernen. Und Frieden den Nahen, wer sind die? Die Juden. Er hat beiden verkündigt, nicht nur den Heiden. Heiden auch und Juden auch. Und wann war das? Begann vor 2000 Jahren. Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide, Juden wie Heiden, durch einen Geist Zugang zum Vater. Freunde, gibt es zwei Götter? Gibt es zwei Väter? Nur einen, oder? Es gibt keinen Vater für die Juden und einen Vater für die Heiden. Es gibt nur einen. Und in Jesus Christus haben wir zu dem gleichen Vater Zugang, wie die Juden einst hatten. Das ist der gleiche Vater. Jetzt haben wir Zugang. Aber wie? Im Geist. Im Geist. Wir müssen nicht nach Jerusalem fahren. Wir müssen hier nicht alles Hab und Gut verkaufen und nach Jerusalem fahren und denken, da haben wir Zugang. Sonst nirgendwo. Dieser Zugang ist im Geist. Die Frau am Jakobsbrunnen wollte doch wissen, wo ist der wahre Ort der Anbetung? Wo müssen wir hinziehen? Auf diesen Berg oder auf den anderen Berg? Und Jesus sagt, überall. Gott sucht wahre Anbeter, die nicht an einem Ort ihn anbeten, sondern die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das bedeutet, im Geist bedeutet wiedergeboren sein. Und in der Wahrheit bedeutet in Christus. Das ist der Ort der wahren Anbetung. In Christus, durch den Heiligen Geist. Das ist nämlich der wahre Berg, das ist nämlich der wahre Tempel, das ist nämlich der wahre Ort der Anbetung in Christus. Solche sucht Vater, solche. Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aber wenn es Hausgenossen heißt, was bedeutet das? Wir haben Anteil an einem Haus, gell? An welchem Haus? An dem Tempel. Das ist nämlich das Haus Gottes. Schaut mal, was sagt er? Er schreibt zu den Heiden, was sind sie? Sie sind Mitbürger. Ich sage es noch einmal, ich sage das immer wieder. Wusstest du, dass du ab dem Moment, wo du in Christus bist, einen neuen Pass gekriegt hast? Das ist ein geistlicher Pass. Also der Pass, den findest du nicht in deiner Brieftasche, aber den gibt es wirklich so. Also wirklich in dem Sinne. Ich hoffe, ihr versteht das Bild. Nicht, dass mir noch einen Halsstrick dreht und sagt. Ja. Und wisst ihr, was auf diesem geistlichen Pass steht? Nationalität? Israelit. Ein geistlicher Jude. Ein Kind der Verheißung. Ein Nachkomme von Abraham. Dein Papa ist Abraham. Und darum hat Gott den Abraham gesagt, dass seine Nachkommenschaft so zahlreich sein wird wie Sand des Meeres. Und wisst ihr, für was das Meer steht? Völkerwelt. Deine Nachkommen, Abraham, werden aus der ganzen Völkerwelt sein. Nicht nur aus dir, aus der ganzen Völkerwelt wirst du Vater heißen. Wie? Warum? Aus Glauben. Alle, die glauben, deren Vater ist Abraham in diesem Sinne. So, aber ich hoffe, das wird deutlich. Die Juden, die Heiden, die bekommen keine Extrawurst, die bekommen keinen Einschub, so eine extra Gemeinde, ein extra Volk, eine extra Beilage und dann wird die Gemeinde weg und dann kommt halt Israel wieder. Das ist nicht die Lehre der Schrift, zumindest nicht, wie ich sie verstehe, sondern ihr hattet keinen Anteil an dem wahren Volk Israel. Ihr wart fremd, ohne Jesus, ohne Christus hattet ihr keinen Anteil. Aber in Christus Jesus seid ihr nicht ein extra Volk geworden. Ihr seid Mitbürger, ihr habt Anteil am gleichen wahren Volk Gottes. Es gibt keinen Einschub, Zwischenschub. Es gibt nur ein wahres Volk. Und das Neue, die Zeit der Gnade besagt, das wahre Volk besteht nun nicht mehr, nicht nur aus geistlichen Juden, sondern auch aus geistlichen Heiden. Das ist das Neue, das ist das Geheimnis, das vorher so nicht bekannt war und wofür Paulus beauftragt worden ist, nun in der ganzen Welt hinzugehen und dieses herrliche Geheimnis zu verkündigen. Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel. Ich habe es mir angestrichen, zu einem heiligen Tempel. Freunde, das ist der wahre Tempel, den Gott baut. Wie geht, also er sagt, ihr werdet aufgebaut. Das heißt, wir sind gerade im Prozess des Bauens. Es wird gebaut. Steine werden herangeschafft von der ganzen Welt zu dieser Baustelle des Tempels. Werden lebendige Steine gebracht. Und auf welche Grundlagen wird das Haus gebaut? Auf dem Eckstein, und das ist Jesus Christus. Die Zeit ist schon wieder rum, aber allein das Eckstein, wenn wir das jetzt nehmen, wir müssen Matthäus 21 uns anschauen, wir müssen Psalm 118 anschauen, wir müssen 1. Petrus Kapitel 2 anschauen, dann überall taucht das nämlich auf. Jesus ist der Grundstein, den Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Bei Gott ist es wunderbar, für unsere Augen aber zu wunderbar. Und welche, die haben diesen Baustein verworfen, die haben gesagt, nee, wir bauen einen anderen Tempel. Das ist nicht der richtige Stein. Das ist nicht die richtige Grundlage für den Tempel Gottes. Hier ist der richtige Grundlage, in Jerusalem, aus irdischen Steinen. Und jetzt kommt der wahre Grundstein, nachdem alles ausgerichtet wird. Jetzt kommt das wahre, das Urbild. Und die Bauleute sagen, nee, den brauchen wir nicht. Wir warten auf einen anderen Tempel. Wir bauen einen anderen Tempel. Und Gott sagt, wer diesen Stein verwirft, er wird sich an diesem Stein stoßen und wird vergehen und sterben. Wer das verwirft, der verwirft das Heil. Er verwirft nämlich Christus. Jesus ist das Fundament des wahren Tempel Gottes. Er ist der Erste, der Grundstein. Und auf diesem ersten lebendigen Grundstein werden alle anderen Steine draufgebaut. Darum gibt es keine andere Grundlage. Es gibt außerhalb von Jesus kein Tempel. Gibt es nicht. Wer das verwirft, wer auf einen anderen Tempel hofft und wartet, verwirft Christus. Ich, in aller Demut, muss ich es nochmal sagen, Gott sei Dank geschieht das oft in Unwissenheit und darum begegnet uns Gnade. Weh dem, aber der bewusst in der Erkenntnis, in dem Verständnis es verwirft. Das wird gefährlich. Gnade ist uns widerfahren oder Gnade widerfährt uns, weil Jesus für unsere Unwissenheit starb. Es ist ein Haus, das gebaut wird auf der Grundlage von Jesus Christus. Ein heiliger Tempel. Ein Tempel. Ich habe mir hingenommen und habe mir eine Farbe genommen und bin durch den Epheserbrief, vor allem durch den Abschnitt, und habe mir eins angestrichen. Und das ist eins. Alles. Die Botschaft ist eins. Wir sind geschaffen worden, damit wir diese Einheit leben und bezeugen, was Gott geschaffen hat in Jesus Christus. Er hat etwas zusammengebracht, was niemand zusammenbringen kann. Keine Politik, keine Wirtschaft, keine Sozialpolitik, kein Humanismus. Nichts kann das zusammenbringen, was Jesus zusammenbringt. Jung und alt, arm und reich, frei und Sklave, Juden wie Griechen, Schwaben und Russen. Wer kann das zusammenbringen? Politik? Perser oder Araber und Juden? Kriegt das Obama hin, dass die aus diesen Völkern an einem Ort zusammen einmütig sein können? Frieden gibt es nur in Christus Jesus. Und dieser Friede ist kein irdischer Friede. Es ist ein himmlischer Friede. Und wir als Gemeinde sollten so leben, dass die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind. Woran? Wenn wir diesen Frieden untereinander haben. Wenn Menschen zusammen sein können, die eigentlich nicht zusammen könnten. Aber was machen wir? Und ich sage das jetzt sehr vorsichtig. Wir teilen die Gemeinde in Jung und Alt, in Arm und Reich. Wir haben Gottesdienste für die und Gottesdienste für die. Gottesdienste für Rocker, Gottesdienste für Frauen, Gottesdienste für Biker, für Lkw-Fahrer, für Intellektuelle, für Ärzte, für Manager. Ja, wir müssen halt jede Zielgruppe erreichen. Eine Gemeinde für den, Gemeinde für den, Gemeinde für den. Gemeinde, das Wesen der Gemeinde ist eins. Nicht zwei, nicht drei. Eins. Einmalig. Kennt ihr das Lied? Nicht zwei, nicht drei. Nicht drei. Jetzt komme ich zum Schluss. Epheser nochmal. Ich habe es verblättert. So, so wichtig. Paulus lehrt also, der Tempel, der wahre Tempel Gottes, das ist ein geistlicher Tempel, Vers 22. Und in ihm werdet auch ihr auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Im Geist. Nicht im Fleisch. Nicht irdisch. Himmlisch. Das ist ein geistliches Haus. Ich springe ganz kurz in Kapitel 3 noch. Und dann noch einmal kurz Kapitel 4. Wirklich, sehr kurz. Einfach nur zwei, drei Verse für das Ohr mit nach Hause nehmen. Kapitel 3. Paulus schreibt ab Vers 2. Ihr habt doch von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Also ihr habt doch gehört, dass Gott mir diesen Dienst gegeben hat, euch diese wunderbare Sache zu erzählen. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden. Nicht durch ein Studium, durch Offenbarung. Das heißt, Jesus hat ihm das gezeigt, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Das war kurz. Ich finde das da drüber. Beim Lesen könnt ihr in meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen Heiligen und Aposteln durch den Geist offenbart worden ist. Das sind die gleichen Apostel und Propheten, die die Grundlage der Gemeinde gelegt haben. Gott hat es dem Paulus und dem Petrus und dem Johannes, den Apostel, offenbart, dass sie das jetzt lehren und sagen, es gibt außer Christus nichts anderes. Und jetzt sagt er folgendes, Vers 6. Was wurde ihm offenbart? Vers 6. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Wer an das Evangelium glaubt, bekommt Anteil am gleichen Leib. Bekommt Anteil an Christus und an den Messias der Juden, an dem Volk Israel, an dem wahren Volk Israel. So, muss man jetzt das Alte Testament lesen und dann prüfen, was gilt uns nicht? Macht das noch Sinn? Ich würde anders sagen, darf man das machen? Wenn Jesus so Großartiges vollbracht hat, dass er uns all das geschenkt hat, wieso verwerfen wir diese Dinge und tun so, als ob sie uns nicht gelten? Und jetzt Kapitel 4 ab Vers 1. Jetzt spricht er von dem Werk und von den Dingen, die Gott vorbereitet, damit wir in denen wandeln sollen. Jetzt schaut mal. Wenn Jesus Christus also Juden und Heiden zu einem neuen Tempel gebaut hat oder er baut, dann hat das Konsequenzen für die Gemeinde, wie sie miteinander umgeht, oder? Und das sagt er jetzt ab Kapitel 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut, einander in Liebe ertragen. Ich finde das Wort gut, ertragen. Das ist nicht so einfach. Aber in dem Wissen, dass wir eins sind, Demut. Sanftmut und Liebe. Einander ertragen. Und jetzt, schaut mal, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Nicht, und schafft eine Einheit. Der Auftrag ist nicht, werdet eins. macht Konferenzen, macht Sitzungen, macht Konfliktmanagement, holt Mentoren oder Mediatoren, wie die auch heißen, und jetzt schafft wieder Einheit. Nein, die Gemeinde muss eins begreifen. Wir sind schon eins. Alles, was wir tun, wir zerstören etwas, was schon da ist. Unser Auftrag, wir wurden befähigt, durch den Geist Gottes lebendig gemacht, damit wir in dieser Einheit leben. Dazu wurde uns der Geist gegeben, damit wir durch den Geist, nämlich den Geist, die Frucht des Geistes haben, Sanftmut, Liebe, Geduld, all diese Dinge. Und jetzt, ich komme zum Schluss, Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Und jetzt, schaut mal, ein Leib und ein Geist, wie auch wir berufen worden sind, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Es gibt nur ein Leib, nicht zwei. Es gibt nur einen Geist, nicht zwei. Es gibt nur eine Berufung, nicht zwei. Es gibt nur eine Hoffnung, nicht zwei. Es gibt keine Berufung für die Juden und eine Berufung für die Heiden. Es gibt keine Hoffnung für die Juden und eine Hoffnung für die Heiden. Es gibt nur eine Hoffnung und nur eine Berufung. Warum? Weil es nämlich ein Herr und ein Glaube und eine Taufe und ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Es gibt keinen Unterschied mehr. Gott ist der Gott aller in Christus Jesus. Es gibt keine Berufung, zwei Berufungen. Es gibt keine zwei Tempel. Es gibt keine zwei Leiber. Es gibt keine zwei Bäume. Es gibt keine zwei. Es gibt nur eins. Das ist der Epheserbrief. Ein Stück davon. Was Paulus darüber lehrt, was die Gemeinde ist, über den Tempel. Der Tempel ist ein geistlicher Tempel. Dieser Tempel ist gebaut durch den Geist Gottes. Dieser Tempel besteht aus Menschen, aus Juden und Heiden. Und wir dürfen dazugehören. Für mich ist es eine Wahnsinnsnachricht. So, nächsten Bibelstunde kommt der Rest und dann steigen wir in die einzelnen Verse im Buch Haggai. So, eine Bibelstunde müssen wir noch durchhalten und dann geht's los. Ich möchte beten. Und dich preisen für diese gute Nachricht, für dieses Evangelium. Jesus Christus, dass wir in dir, in deinem Erlösungswerk, Frieden haben mit unserem Vater, Frieden haben untereinander, dass du uns eins gemacht hast und vor allem, dass du uns Anteil gegeben hast an all diesen herrlichen Dingen. An dem Erbe, an deinem Erben. O Vater, ich bitte mit dem Paulus, ich bitte mit dem Apostel Paulus, dass du uns als Gemeinde durch deinen Geist der Weisheit und Offenbarung uns hineinnimmst in diese Herrlichkeit. Herr, zeige uns diese Tiefe, zeige uns diese Breite, zeige uns diese Höhe und Weite, die Erkenntnis deiner selbst. Offenbare uns diese Herrlichkeit, diese herrliche Berufung, mit der wir berufen worden sind. Zeig uns dieses herrliche Erbe, das auf uns wartet. Ich bitte dich darum, Herr, damit wir ein Leben leben, das dich verherrlicht und dass wir davon reden und das bezeugen und weitergeben, was wir Gutes in dir haben. Danke, Jesus. Amen.